Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. In der inneren Stadt war diese Verödung der Straßen nicht so stark wie in den Vorstädten, als die Seuche sich nach Osten zu ausdehnte und über die ganze Stadt verbreitete. Es war wirklich eine barmherzige Fügung Gottes, dass die Seuche zuerst an einem Ende der Stadt ausbrach und nur allmählich auf die anderen Stadtteile übergriff. Nach Osten kam sie erst, nachdem sich ihre Heftigkeit im Westen erschöpft hatte, und so nahm sie gleichzeitig zu und ab. Ich möchte um Erlaubnis bitten, wenn man mir auch Wiederholungen vorwerfen wird, noch einmal mich der Schilderung der jämmerlichen Lage der inneren Stadt und jener ihrer Teile, wo ich wohnte, in jener Unglückszeit zuwenden zu dürfen. Die City und die anderen Stadtteile waren noch immer trotz der ungeheuren Anzahl der Geflüchteten gestopfvoll von Leuten. Besonders auch deshalb, weil der allgemeine Glaube war, die Seuche würde weder die City noch die Orte auf dem jenseitigen Flussufer wie Southwark, Wapping und Redcliffe erreichen. So fest war dieser Glaube, dass viele aus den westlichen und nördlichen Vorstädten nach Osten und Süden ihrer Sicherheit wegen verzogen und, wie ich bestimmt glaube, dadurch die Seuche früher dahin brachten, als sie im natürlichen Verlauf der Dinge gekommen wäre. Hier möchte ich auch einiges zum Nutzen der Nachwelt bemerken, was die Art und Weise der gegenseitigen Ansteckung betrifft, nämlich, dass es nicht nur die Kranken waren, von denen die Gesunden den Keim der Ansteckung empfingen, sondern ebenso gut die Gesunden. Um mich näher zu erklären, unter den Kranken verstehe ich jene, die als krank bekannt waren, im Bett lagen, gepflegt wurden, Geschwüre an ihrem Leib hatten und so weiter. Vor ihnen konnte sich jedermann in Acht nehmen, da sie entweder im Bett lagen oder doch auch sonst ihren Zustand nicht zu verheimlichen vermochten. Mit den Gesunden aber meine ich solche, die wirklich angesteckt waren und das Gift in sich aufgenommen hatten. Es war in ihrem Blut, aber in ihrem Aussehen zeigte sich davon nichts. Ja, sie wussten selber nichts davon, oft mehrere Tage lang. Diese verbreiteten den Tod überall hin, wohin sie auch kamen. Wer in ihrer Nähe kam, war verloren. Aus ihren Kleidern ging die Ansteckung hervor, und was ihre Hände berührten, war verseucht, besonders wenn sie warme und feuchte Hände hatten, was im Allgemeinen der Fall war. Nun war es unmöglich, diese Leute zu erkennen, nachdem sie ja selbst oft nicht wussten, dass sie angesteckt waren. Sie gehörten zu jenen, die plötzlich auf der Straße ohnmächtig wurden und hinstürzten. Oftmals gingen sie bis zu ihrem letzten Augenblick auf den Straßen umher. Mit einem Male fingen sie dann zu schwitzen an. Es wurde ihnen schwach, sie setzten sich an eine Türe hin und starben. Erkannten sie so ihren Zustand, so boten sie meistens noch alle Kräfte auf, ihr Heim zu erreichen, und manchmal gelang es ihnen auch gerade noch, um dort zu sterben. Andere wanderten umher, bis die Merkmale der Seuche sich schon am Körper zeigten, ohne dass sie es bemerkten. Draußen fühlten sie sich noch ganz wohl, sobald sie aber dann nach Hause kamen, legten sie sich hin und starben innerhalb weniger Stunden. Dies waren die gefährlichen Leute, vor denen die wirklich Gesunden sich hätten in Acht nehmen müssen, wenn es nur möglich gewesen wäre, sie herauszukennen. Viele hatten keine Ahnung, dass sie bereits die Seuche im Leibe trugen, bis zu ihrer unaussprechlichen Bestürzung die Merkmale sich am Körper zeigten, worauf sie selten länger als noch 6 Stunden zu leben hatten. Denn die Flecken, die man als Merkmale bezeichnete, waren Brandflecken oder absterbendes Fleisch in kleinen Knötchen von der Größe eines Silberpennys und hart wie ein Stück Horn. War es einmal mit der Krankheit so weit gekommen, so war der Tod unausbleiblich. Und trotzdem wussten solche Leute nichts davon, dass sie verseucht waren, und fühlten sich auch nicht im geringsten unwohl, bis jene tödlichen Anzeichen herauskamen. Dabei muss man aber zugeben, dass sie schon früher im höchsten Grade verseucht waren, vielleicht schon längere Zeit, und dass daher ihr Atem, ihr Schweiß und ihre Kleider schon während dieser ganzen Zeit die Ansteckung verbreiteten. Es gab eine ungeheure Verschiedenheit der Krankheitsfälle, an die sich ein Arzt natürlich viel leichter erinnern könnte als ich, aber einige, die ich selbst beobachtete oder von denen ich gehört habe, will ich doch im Folgenden anführen. Ein gewisser Bürgersmann, der wohl und gesund bis zum September gelebt hatte, als die Seuche sich erst in der Innerstadt auszubreiten begann, war sehr zuversichtlich, ja für meinen Geschmack fast etwas zu vermessen in seinen Redensarten, wie sicher er sei, wie vorsichtig er gewesen wäre und dass er niemals sich in die Nähe eines Kranken gewagt hätte. Ein anderer Bürger, ein Nachbar, sagte eines Tages zu ihm, seid nicht so vertrauensselig. Es ist schwer zu sagen, wer gesund und wer krank ist, denn wir sehen Leute, die jetzt dem Anschein nach völlig gesund aussehen und in einer Stunde tot sind. Gewiss, sagte der Erste, der nicht etwa übermütig war, aber die ganze Zeit über verschont geblieben war und zu den Leuten in der City gehörte, die deshalb ein wenig zu zuversichtlich geworden waren. Gewiss, ich glaube ja auch nicht, dass ich sicher bin, aber ich hoffe, dass ich nie mit jemand verkehrte, bei dem irgendeine Gefahr der Ansteckung vorgelegen hätte. So, meinte der Nachbar, seid ihr denn nicht vorgestern im Wirtshaus zum Stierkopf in der Gracekirchstraße mit dem So und So zusammen gewesen? Jawohl, antwortete der Erste, aber sonst war kein Mensch dort, den wir vernünftigerweise für gefährlich hätte halten können. Darauf schwieg der andere, um ihn nicht in Bestürzung zu versetzen, aber gerade das machte jenen noch neugieriger, und je zurückhaltender der eine wurde, umso mehr drängte der andere in ihn, bis er endlich laut fragte, »Nun, er wird doch wohl nicht gestorben sein!« Sein Nachbar entgegnete kein Wort, blickte aber nach oben und murmelte etwas zu sich selbst, worauf der Erste bleich wurde und nichts sonst herausbrachte als, »Dann bin ich auch schon so gut als gestorben!« Er ging sofort nach Hause und schickte nach einem Apotheker, der in der Nähe wohnte, um sich irgendein Gegenmittel geben zu lassen, denn bisher hatte er sich noch ganz wohl befunden. Der Apotheker öffnete seine Kleider, schaute die Brust an, seufzte tief auf und sagte nur, »Wendet euch an Gott!« Und der Mann starb innerhalb weniger Stunden. Die Pest ist wie eine große Feuersbrunst. Bricht sie dort aus, wo nur wenige Häuser zusammenhängen, kann sie nur diese vernichten. Bricht sie in einem einzelstehenden Hause aus, so fällt ihr nur dieses zum Opfer. Entsteht sie aber in einer großen, volkreichen Stadt und wird nicht gleich gelöscht, so verheert sie den ganzen Ort und alles, was sie erreichen kann. Gewiss, Hunderte, ja Tausende von Familien flüchteten sich vor der Pest, aber viele flohen zu spät und gingen auf der Flucht zugrunde. Und nicht nur das, sie verschleppten auch die Seuche überall hin, wohin sie kamen, und steckten die an, bei denen sie Sicherheit und Zuflucht gesucht hatten. Dadurch wurde die beste Maßregel, um die Seuche zu entgehen, zu einem Mittel, sie zu verbreiten. Dies bringt mich auf das zurück, was ich schon angedeutet habe, von dem ich aber nun ausführlicher sprechen möchte. Darüber nämlich, dass viele Leute nach außen hin völlig wohl umhergingen, während sie schon tagelang das Gift der Seuche im Leibe trugen und ihr Blut so sehr verseucht war, dass sie nicht mehr zu retten waren. Während dieser ganzen Zeit waren sie für andere höchst gefährlich und die Tatsachen haben das bewiesen, denn solche Leute steckten die Orte an, wohin sie kamen und die Leute, mit denen sie umgingen. So geschah es, dass fast alle größeren Städte Englands mehr oder weniger verseucht wurden und immer wieder kam es heraus, dass es durch den oder jenen Londoner verursacht worden war. Ich muss hier ausdrücklich erklären, dass ich annehme, diese Leute, die den anderen so gefährlich wurden, seien selbst ohne jede Kenntnis von ihrem eigenen Zustand gewesen. Wäre es anders, so hätte man jene überlegte Mörder heißen müssen, die sich mit vollem Bewusstsein der Umstände unter die Gesunden mengten. Aber nichtsdestoweniger hieß es, wenn ich auch selbst es nicht für richtig halte, dass die Angesteckten gegen die Weiterverbreitung der Seuche gänzlich gleichgültig, ja eher dafür als dagegen waren. Daraus mag jenes Gerücht entstanden sein, von dem ich nur hoffen kann, dass es nicht den Tatsachen entsprach. Freilich besitzt ein einzelner Fall keine Allgemeingültigkeit, aber ich könnte doch die Namen einiger Leute nennen, die auch anderweitig bekannt und deren Familien noch am Leben sind, die das genaue Gegenteil bezeugen. So wurde ein Mann in meiner Nachbarschaft krank. Er vermutete, von einem armen Arbeiter angesteckt worden zu sein, den er bei sich beschäftigt hatte oder in dessen Wohnung er gekommen war. Schon damals hatte er eine trübe Ahnung, aber erst am nächsten Tage, kam die Krankheit wirklich zum Ausbruch und er fühlte sich gleich recht schlecht. Auf dies hin veranlasste er sofort, dass er in ein Hinterhaus auf seinem Grundstück gebracht würde, wo sich über der Rotgießereiwerkstatt eine Kammer befand. Hier lag er und hier starb er und ließ sich von niemandem pflegen als einer fremden Pflegerin. Seiner Frau, den Kindern und Dienstboten verwehrte er aufs Strengste den Eintritt, um sie nicht der Ansteckung auszusetzen, und übersandt ihnen nur seinen Segen und Wünsche für ihre Erhaltung durch die Pflegerin, die aber auch nicht in ihre Nähe kommen dürfte. Und all das nur, um sie vor der Seuche zu bewahren. Es muss erwähnt werden, dass die Pest, wie wohl alle Krankheiten, je nach der Beschaffenheit des Körpers ganz verschieden wirkte. Manche wurden sofort von ihr völlig überwältigt, es kam zu schweren Fieberanfällen, Erbrechen, unerträglichen Kopf- und Rückenschmerzen bis zu Tobsuchtsanfällen. Bei anderen brach Geschwülste im Genick, in der Leistengegend oder unter den Armen aus, die, wenn sie nicht zum Reifewerden gebracht werden konnten, eine furchtbare Qual verursachten. Die Dritten endlich wurden unmerklich angesteckt. Das Fieber wütete in ihnen, ohne dass sie darum wussten, bis sie schließlich das Bewusstsein verloren und schmerzlos dahingingen. Ich bin nicht Arzt genug, um die Einzelheiten dieser verschiedenen Wirkungen einer und derselben Seuche schildern oder erklären zu können, noch halte ich das für meine Aufgabe. Da sie von den Ärzten viel besser aufgeführt wurde, wenn unsere Meinungen auch in einigen Punkten auseinandergehen. Darum habe ich auch nur berichtet, was ich selbst gesehen und beobachtet oder gehört habe und was in den verschiedenen Fällen, die ich erwähnte, in Erscheinung trat. Nur das mag noch angeführt werden, dass die schlimmsten Fälle, was die Schmerzen und die Schwere der Krankheitserscheinungen betrifft, oft zur Heilung gelangten, besonders wenn die Geschwülste aufbrachen, dass aber in jenen Fällen von einer kaum merklichen Erkrankung der Tod unvermeidlich war. Die Krankheit und Weiteransteckung, ohne dass die betreffenden Personen das Geringste davon wussten, zeigte sich in zwei Arten von Fällen, die in jener Zeit ziemlich häufig und in London allgemein bekannt waren. Erstens, Väter und Mütter gingen umher, als ob sie völlig wohl wären, waren auch davon überzeugt, bis sie ihre ganzen Familien verseucht hatten und die Ursache ihres Untergangs geworden waren. Hätten sie die leiseste Ahnung ihres Zustandes besessen, so würden sie nimmermehr so gehandelt haben. Eine Familie, von der ich hörte, wurde auf solche Weise vom Vater angesteckt. Einige Mitglieder wurden krank, noch ehe er selbst von der Seuche etwas merkte. Als er aber durch genauere Beobachtungen herausbrachte, dass er das Gift zu den Seinen gebracht hatte, wurde er wahnsinnig und hätte Hand an sich gelegt, wenn man ihn nicht verhindert haben würde. In wenigen Tagen war er tot. Zweitens, in anderen Fällen fühlten die von der Seuche auf diese Weise Betroffenen nur ganz leichte Beschwerden, etwa eine Verminderung des Appetits oder ein wenig Magenweh oder auch Heißhunger und leichte Kopfschmerzen, worauf sie zum Arzt schickten, um irgendein Mittel zu begehren und dann aufs Tödlichste erschrocken waren, als sie hörten, dass sie auf der Schwelle des Todes standen und rettungslos verloren waren. Es ist schauerlich, darüber nachzudenken, dass solche Menschen als Mörder vielleicht wochenlang umherging, diejenigen zugrunde richteten, die sie unter Gefahr ihres Lebens gerettet haben würden und vielleicht durch eine zärtliche Liebkosung dem Tode überlieferten. Und doch kam das oft vor, und ich könnte zahlreiche derartige Fälle anführen. Wenn nun der Schlag so aus dem Hinterhalte herabsaust, wenn der Pfeil ungesehen und unentdeckbar von der Sehne fliegt, was haben dann alle Maßregeln von Häuser absperren und Fortschaffen der Kranken für einen Zweck? Dort ja, wo die Ansteckung offen zutage tritt, aber in den Zehntausenden von Fällen, wo es sich um anscheinend völlig Gesunde handelt, sind sie gänzlich nutzlos. Dies setzte natürlich auch unsere Ärzte in Verwirrung und besonders die Apotheker und Wundärzte, die die Kranken nicht von den Gesunden zu unterscheiden wussten. Aber alle gaben die Tatsachen zu, dass viele Leute die Seuche im Blut hatten und eigentlich nichts anderes als herumwandelnde, verpestete Gerippe vorstellten, deren Atem Tod, deren Schweiß Gift war und die doch ebenso aussahen wie andere Menschen und selbst nichts von ihrem fürchterlichen Zustand ahnten. Die Tatsache also wurde von allen zugegeben, aber keiner wusste ein Mittel dagegen. Mein Freund, der Dr. Heath, war der Meinung, dass es an dem Geruch des Atems zu erkennen wäre, aber wer hätte sich dem aussetzen mögen, die Wahrheit aus dem Atem eines Menschen zu holen, um sie mit dem eigenen Tod zu erkaufen? Denn um den Geruch zu unterscheiden, hätte er das Gift des Atems in das eigene Gehirn einziehen müssen. Andere sollen behauptet haben, dass man den Verdächtigen auf ein Stück Spiegelglas hauchen lassen müsse. Wäre er verseucht, so würde der Niederschlag des Hauchens durch ein Mikroskop gesehen, die Form von lebenden Geschöpfen gräulichster und scheußlichster Art als Drachen, Schlangen, Vipern und teufelsartigen Gebilden annehmen. Aber das halte ich doch für recht zweifelhaft. Doch besaßen wir damals noch keine Mikroskope, um den Versuch anzustellen. Die Ansicht eines anderen, sehr gelehrten Mannes war, dass der Hauch solch eines Kranken einen kleinen Vogel im Nu vergiften und töten würde, und nicht nur einen kleinen Vogel, sondern sogar einen Huhn oder einen Hahn, oder wenn nicht gleich töten, ihn doch räudig machen müsste. Besonders merkwürdig wäre, dass zu dieser Zeit gelegte Eier alle verfault wären. Ich habe aber nie gehört, dass diese Behauptungen durch einen Versuch bewahrheitet wurden. So gebe ich sie als das, was sie sind, möchte aber doch bemerken, dass ich sie für sehr wahrscheinlich halte. Manche haben vorgeschlagen, dass solche Leute recht heftig auf warmes Wasser hauchen sollten, worauf sich ein ungewöhnlicher Schaum darauf bilden würde. Es ginge aber auch bei anderen klebrigen Substanzen, die geeignet wären, den Schaum aufzunehmen und festzuhalten. Alles in allem muss ich aber doch sagen, dass diese Art der Ansteckung jeder Möglichkeit der Entdeckung spottete und dass keine menschliche Geschicklichkeit imstande war, die Weiterverbreitung zu verhindern. Zu jener Zeit war die Aufregung groß, als man erkannte, dass die Ansteckungen dieser Art verbreitet durch anscheinend völlig gesunde verbreitet werden könne, und man fing an, jenen, der in die Nähe kam, mit äußerstem Misstrauen und größter Unbehaglichkeit zu betrachten. Einmal, ich glaube an einem Sonntag in der Altgate-Kirche, glaubte irgendeine Frau in einer vollbesetzten Kirchenbank einen schlechten Geruch zu verspüren. Sofort bildete sie sich ein, die Pest wäre in der Bank, gab flüsternd ihren Verdacht der Nächsten weiter und verließ schnell ihren Platz. Die Nachbarin machte es gerade so, und in einem Augenblick hatten sämtliche Insassen von 2 oder 3 Kirchenbänken die Kirche verlassen, ohne dass irgendjemand wusste, weswegen oder von wem der üble Geruch ausgegangen wäre. Infolgedessen fiel man darauf, irgendetwas in den Mund zu stecken, was von alten Weibern oder auch Ärzten empfohlen wurde, um die Ansteckung durch den Atem von Kranken unmöglich zu machen. Dies ging so weit, dass besonders in den Kirchen man gleich beim Eingange von einer Wolke aller möglichen Gerüche empfangen wurde, die viel stärker, wenn auch wahrscheinlich nicht so bekömmlich waren, als die Gerüche in Apothekerläden oder bei Drogisten. Die ganze Kirche war eine große Riechflasche. In der einen Ecke roch es nach Parfüms, in der anderen nach aromatischen Essenzen, balsamischen Düften und allen möglichen Kräutern, in der dritten nach Riechsalz und scharfen Wassern, da jeder sich mit etwas anderem zum Schutze versehen hatte. Nachdem aber einmal der Glaube allgemein geworden war, dass die Ansteckung von scheinbar Gesunden übertragen werden könne, wurde der Kirchenbesuch erheblich schwächer, aber ganz geschlossen wurden die Kirchen und Betsäle während der ganzen Zeit der Seuche in London niemals, außer in einigen Kirchspielen, wo die Seuche gerade besonders arg wütete, und auch da wurden sie, so wie es einigermaßen besser wurde, wieder geöffnet. Im Gegenteil war nichts erhebender als zu sehen, mit welchem Mute die Bevölkerung die öffentlichen Gottesdienste besuchte, sogar zu einer Zeit, als man sich fürchtete, zu irgendeinem anderen Zweck das Haus zu verlassen. Dass die Kirchen bis auf kurze Zeit während des Höhepunktes der Seuche immer voll waren, war auch ein Beweis für die außerordentliche Bevölkerungsdichtigkeit beim Ausbruch der Pest. Trotz der ungeheuren Menge, die gleich damals sich aufs Land hinausgeflüchtet hatte, und den Massen, die später von ihrem sinnlosen Entsetzen in die Wälder hinausgetrieben wurden. Man muss anerkennen, dass die Leute, die all jene Vorsichtsmaßregeln anwandten, von denen ich gesprochen habe, der Ansteckung weniger ausgesetzt waren. In solchen Häusern brach die Seuche nicht mit der gleichen Heftigkeit aus und ganze Familien wurden auf solche Weise gerettet, womit die schuldige Ehrfurcht vor der göttlichen Vorsehung natürlich nicht verletzt werden soll. Aber es war unmöglich, irgendetwas Vernünftiges in die Köpfe der armen Leute hineinzubringen. Wurden sie krank, so konnten sie sich mit Geschrei und Gejammer nicht genug tun, doch solange sie gesund waren, blieben sie gleichgültig, sorglos und eigensinnig. Wo sie Arbeit kriegen konnten, fluteten sie hin, wenn auch die Beschäftigung noch so gefährlich und der Ansteckung ausgesetzt sein mochte. Machte man ihnen Vorwürfe, so war die gewöhnliche Antwort: Das muss man Gott überlassen. Hat's mich so, ist's wenigstens für mich gesorgt und die ganze Geschichte hat ein Ende. Oder sie sagten: Was soll ich sonst tun? Schlimmer als verhungern ist die Pest auch nicht. Arbeit habe ich nicht, also was machen? Sonst bleibt mir nichts übrig, als zu betteln. Ob es sich darum handelte, die Leichen einzuscharren oder Kranke zu pflegen oder verseuchte Häuser zu bewachen, ihre Antwort war immer dieselbe. Sicher war die Not eine gute Entschuldigung, aber sie redeten nicht anders, wenn auch keine Not vorlag. Erst durch solche Handlungsweisen der Armen kam es, dass die Seuche unter ihnen auf so schreckliche Weise wütete. Zusammen mit ihrer ohnehin wenig erfreulichen Lage war es der Hauptgrund ihres Massensterbens. Ich kann nicht behaupten, dass sie nach meinen Beobachtungen besser aushielten, als sie noch alle gesund waren und Geld verdienten. Das flog heraus und das Morgen scherte sie auch nicht ein Deut. So kam es, dass sie im Falle der Krankheit gleich in das äußerste Elend gerieten, ebenso der Krankheit wegen als aus Mangel. Allerdings hing dies auch zusammen mit der Lage unseres Handels während jener Zeit des allgemeinen Unglücks, und zwar sowohl des Außen- wie des Binnenhandels. Was den Außenhandel betrifft, braucht nur wenig gesagt zu werden. Die europäischen Handelsvölker hatten alle Angst vor uns. Kein Hafen in Frankreich, Holland, Spanien oder Italien ließ unsere Schiffe einfahren. Und zudem hatten wir mit den Holländern einen heftigen Krieg, obwohl wir dazu kaum in der Lage waren, nachdem wir einen so schrecklichen Feind im eigenen Lande zu bekämpfen hatten. Unsere Kaufleute hatten daher alle nichts zu tun. Ihren Schiffen war jeder auswärtige Platz verschlossen und von ihren Waren und Fabrikaten, die im Lande hergestellt wurden, wollte man auswärts nirgends etwas wissen. Vor den Waren hatte man dieselbe Angst wie vor uns selber und mit gutem Grund, denn unsere Wollwaren hielten die Ansteckung fest wie menschliche Körper. Wurden sie von kranken Leuten verpackt, so waren sie ebenso gefährlich als die Kranken selber. Wenn daher ein englisches Schiff in einem fremden Hafen löschte, mussten die Ballen immer geöffnet und auf dazu bestimmten Plätzen gelüftet werden. Aus London durfte überhaupt kein Schiff in den Hafen, um wie viel weniger erst die Waren, die es an Bord hatten. Ebenso war es in Spanien und Portugal. Es ging ein Gerücht um, dass eine Ladung von englischem Tuch, Baumwollenware und dergleichen, die heimlich an Land gebracht worden war, von den Spaniern verbrannt wurde, während sie die an dem Schmuggel beteiligten Leute mit dem Tode bestraften. Ich kann das Gerücht nicht bestätigen, glaube aber schon, dass es auf Wahrheit beruhte. Noch muss ich über den Stand des Binnenhandels während dieser Schreckenszeit berichten, besonders insofern es sich um die Fabriken und die Geschäfte in der Stadt handelt. Beim ersten Ausbruch der Seuche entstand, wie jeder sich selbst leicht ausmalen kann, unter der Bevölkerung einen allgemeinen Schrecken und infolgedessen ein völliger Stillstand im Handelsverkehr, außer in Lebensmitteln. Aber auch darin war er durch die Flucht der vielen Tausende, die zahllosen Kranken und das Massensterben bis auf die Hälfte zurückgegangen. Durch die Gnade Gottes war das Jahr in Getreide und Obst überaus fruchtbar gewesen, nicht so in Heu und Gras. Daher war das Brot billig, weil es Getreide in Überfluss gab, und Fleisch war billig der schlechten Heuernte wegen. Aus demselben Grunde aber waren Butter und Käse teuer und Heu wurde gerade gleich außerhalb der Schlagbäume von Whitechapel um 4 Pfund die Ladung verkauft, was allerdings für die Armen von keinem Belang war. Dafür gab es eine unerhörte gute Obsternte. Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen und Trauben kosteten fast nichts, aber das hinwiederum veranlasste die Armen davon im Übermaß zu essen, wodurch sie sich die Ruhe, Darmleiden, Magenbeschwerden und dergleichen zuzogen, was oft genug mit der Pest endigte. Um aber zum Handel zurückzukehren, so war der Export gleich null oder wenigstens auf äußerste erschwert, so dass natürlich alle Fabriken still lagen, die für den Export arbeiteten. Und obwohl die auswärtigen Kaufleute Waren brauchten, konnte doch fast nichts geschickt werden, da man englische Schiffe nirgends zuließ. Damit kam der Export so gut wie in ganz England zum Stillstand, abgesehen von einigen entlegenen Häfen, aber bald auch dort, denn nach und nach kam die Pest überall hin. Doch noch weit schlimmer war, dass auch der Binnenhandel aufhörte, soweit er über London ging, denn hier war er gänzlich zum Erliegen gekommen. Alle Handarbeiter, Kaufleute und Mechaniker waren, wie ich schon früher ausgeführt habe, arbeitslos, und das griff natürlich auf das Heer von Tagelöhnern und anderem mehr über, da nichts mehr geschah, was nicht absolut notwendig war. Dadurch waren nun alle Leute, die keinen eigenen Hausstand hatten, mit einem Male ohne jede Versorgung, ebenso wie die Familien, deren Einkommen gänzlich von dem Verdienst des Familienoberhauptes abhängig war. Sie gerieten in ein unsagbares Elend, und es muss zur immerwährenden Ehre der Stadt London gesagt werden, dass durch wohltätige Gaben die Bedürfnisse so vieler Tausende, von denen unzählige später Erkrankten, in einer Weise befriedigt wurden, dass niemand an Mangel zugrunde ging, wenigstens soweit die Behörden davon erfuhren. Jetzt bleibt mir noch übrig, etwas über den gnädiger verlaufenden Teil dieses schrecklichen Gerichtstages zu sagen. In der letzten Woche des Septembers hatte die Seuche ihren Höhepunkt erreicht und begann von da an abzunehmen. Ich erinnere mich, dass mein Freund Dr. Heath mich in der vorhergehenden Woche besuchte und mir versicherte, dass in einigen Tagen die Heftigkeit der Seuche gebrochen wäre. Als ich aber in das wöchentliche Sterberegister blickte, das mit 8.297 Toten alle früheren übertraf, hielt ich ihm das vor und fragte ihn, auf was er denn sein Urteil gründete. Seine Antwort war allerdings nicht das, was ich erwartet hatte. »Seht«, sagt er, »nach der Anzahl der Erkrankten und Verseuchten hätten wir in der letzten Woche 20.000 statt 8.000 Toten haben müssen, falls der Verlauf der Krankheitsfälle ebenso ungünstig geblieben wäre wie vor 2 Wochen. Damals starben die Kranken gewöhnlich nach 2 oder 3 Tagen, jetzt vor 8 oder 10. Früher war unter 5 Fällen eine Heilung, jetzt sterben nur noch höchstens 2 von 5. Glaubt mir, die nächste Liste wird eine Abnahme bringen und ihr werdet sehen, dass die Heilungen stark zunehmen werden. Denn obwohl wir überall Massen von Verseuchten haben und auch eine große Anzahl noch täglich erkrankt, sterben doch nicht mehr so viele als früher. Die Bösartigkeit der Seuche hat nachgelassen und ich habe jetzt Hoffnung, nein, mehr als das, dass die Krise vorüber ist. Und wirklich war es auch so, denn in der letzten Septemberwoche zeigte die Liste nur noch 2000 Tote. Es ist wahr, noch immer herrscht die Pest mit großer Heftigkeit. Die nächste Liste brachte 6.460 und die weitere noch 5.720. Aber dennoch hatte mein Freund mit seiner Behauptung recht. Die Leute erholten sich schneller und in größerer Anzahl als früher. Was hätte auch sonst aus London werden sollen? Der Berechnung von Dr. Heath nach waren zu dieser Zeit nicht weniger als 60.000 erkrankt, von denen nur noch 20.477 starben, während der Rest wieder gesund wurde. Solange die Seuche aber auf ihrem Höhepunkt war, waren von einer solchen Anzahl Erkrankter zumindest 50.000 gestorben, vielleicht noch ebenso viele dazu erkrankt, und dann hätte man wohl wirklich glauben müssen, dass kein Mensch mehr davonkommen würde. Noch weiter bewahrheitete sich die Beobachtungen meines Freundes während der folgenden Wochen. Die Sterbefälle gingen beständig zurück und betrugen in der ersten Oktoberwoche nur noch 1.843, in der nächsten 1.418, und das, obwohl die Zahl der Erkrankungen nicht ab, sondern eher etwas zugenommen hatte. Aber wie gesagt, die Bösartigkeit der Seuche war gebrochen. Und so ist nun einmal die Art unserer Bevölkerung, wie vermutlich auch auf der ganzen übrigen Welt, gerade wie man beim ersten Ausbruch der Seuche jeden Verkehr aufgegeben hatte, vor Schrecken und Entsetzen sich gegenseitig auf eifrigste aus dem Weg gegangen war und die Furcht aus der Stadt ergriffen hatte, ehe es noch nötig gewesen wäre, nahm man jetzt, als man sah, dass eine Menge Menschen erkrankte, aber wieder geheilt wurde, die Pest überhaupt kaum noch ernst, betrachtete sie nicht anders, als wäre sie ein einfaches Fieber und kümmerte sich nicht im geringsten mehr um die Gefahr der Ansteckung. Nicht nur, dass die Leute ohne Scheu mit solchen Verkehrten die laufende Geschwüre und Geschwülste an sich hatten, sie aßen und tranken auch mit ihnen, gingen in ihre Häuser und selbst in die Zimmer, wo sie krank lagen. Für vernünftig konnte ich das nicht halten. Mein Freund Dr. Heath gab zu, dass die Seuche so ansteckend als nur je wäre und auch noch viele daran erkrankten, behauptete aber, dass die Sterblichkeit in keinem Verhältnis mehr zu der Zahl der Erkrankungen stände, verglichen mit der früheren Todesrate. Ich meine aber, dass doch immer noch eine ganze Anzahl sterben musste. Und da die Krankheit an sich sehr qualvoll war, von den Geschwülzen und Geschwüren gar nicht zu reden, die Todesgefahr auch durchaus nicht ausgeschlossen schien, die Heilung endlich sehr lange Zeit brauchte, so hätte nach meiner Meinung sich jeder wohl überlegen sollen, mit den Erkrankten zusammenzukommen und die Ansteckungsgefahr leichter als früher zu nehmen. Noch etwas anderes hätten die Leute veranlassen müssen, die Erkrankung an der Pest wie das höllische Feuer zu scheuen. Das war die schreckliche Wirkung der Ätzmittel, die die Wundärzte auf die Geschwülste legten, um sie zum Aufbrechen und Eitern zu bringen, da sonst die Gefahr eines tödlichen Ausgangs bis zum letzten Augenblick äußerst groß war. Auch ohne dies waren die Geschwülste an sich sehr qualvoll und wenn sie die Leute auch nicht mehr wie vordem zum Wahnsinn brachten, verursachten sie doch kaum erträgliche Schmerzen. Diejenigen, die mit dem Leben davonkamen, beklagten sich später aufs Bitterste, dass man ihnen gesagt hätte, es wäre keine Gefahr bei der Sache und bereuten tief, dass sie sich nicht besser in Acht genommen hatten. So rächte sich die unkluge Handlungsweise der Leute, die alle Vorsicht beiseite ließen. Viele wurden geheilt, aber viele starben auch, und ich bin überzeugt, dass das Herabgehen der Sterberate dadurch nicht unwesentlich verzögert wurde. Nach dem ersten starken Abflauen zeigten die beiden nächsten Listen keine entsprechende Abnahme, und der Grund hierfür war sicherlich, dass das Volk alle früher gebrauchten Vorsichtsmaßregeln vernachlässigte in dem Glauben, es würde niemand mehr die Seuche bekommen und wenn, würde es auch nicht gleich an Sterben gehen. Die Ärzte widersprachen solcher Kopflosigkeit aus allen Kräften. Sie veröffentlichten gedruckte Anweisungen und verbreiteten sie über die ganze Stadt und in allen Vorstädten, worin sie die Leute zur Zurückhaltung ermahnten und ihnen rieten, trotz der Abnahme der Sterbefälle die äußerste Vorsicht im täglichen Leben zu beobachten, weil es sonst leicht zu einem neuen Ausbruch kommen könnte, der noch weit schrecklicher und verhängnisvoller sein würde als der erste. Zum Beweis fügten sie eine Menge Erläuterungen und Erklärungen an, die aber an dieser Stelle nicht wiederholt werden können. Aber all das half nichts. Die Leute waren wie besessen von der Freude über das Herabgehen der Sterblichkeit, dass die neue angedrohten Schrecknisse bei ihnen nicht mehr verfingen. Sie ließen sich den Glauben nicht nehmen, dass es nun mit dem Sterben zu Ende wäre, und wer ihnen das Gegenteil beweisen wollte, hätte ebenso gut in den Wind sprechen können. Man öffnete wieder die Läden, spazierte in den Straßen umher, machte Geschäfte und sprach jeden an, der gerade in den Weg kam, ob man mit ihm zu tun hatte oder nicht, und ohne jemals nur nach der Gesundheit zu fragen oder sich um die Gefahr der Ansteckung zu kümmern, wenn es sich um einen augenscheinlich Kranken handelte. Ein gewisser John Cook, ein Barbier, war ein ausgezeichnetes Beispiel für die überstürzte Rückkehr der Leute, nachdem die Seuche etwas nachgelassen hatte. Er hatte seinerzeit mit seiner ganzen Familie die Stadt verlassen, sein Haus zugesperrt und war, wie so viele andere, aufs Land verzogen. Als er nun hörte, dass im November nur noch 900 wöchentlich starben, beeilte er sich, wieder nach Hause zu kommen. Sein Hausstand bestand aus 10 Personen, seine Frau, 5 Kinder, 2 Lehrlinge und einem Dienstmädchen, wozu noch er selbst kam. Er war noch nicht eine Woche zu Hause und hatte eben seinen Laden wieder aufgemacht und sein Geschäft begonnen, als die Seuche bei ihm ausbrach. Und binnen 5 Tagen starb die ganze Familie völlig aus und nur das Dienstmädchen blieb am Leben. Aber die Gnade Gottes war größer, als wir vernünftigerweise hätten hoffen dürfen. Die Bösartigkeit der Seuche war erloschen, das Ansteckungsgift hatte sich erschöpft und zudem stand der Winter vor der Tür. Als bei klarer Luft einige scharfe Fröste einsetzten, trat bei den meisten Kranken Heilung ein und die Gesundheit fing an, in die Stadt zurückzukehren. Zwar gab es noch im Dezember einige Rückfälle und die Listen stiegen wieder bis auf 100 Tote an, aber dies war nur vorübergehend und im Kurzen war alles wieder im alten Gleise. Es war erstaunlich zu beobachten, mit welcher Schnelle sich die Stadt von Neuem bevölkerte. Ein Fremder hätte sich nicht vorstellen können, dass Zehntausende zugrunde gegangen waren. Auch die Wohnungen schienen alle wieder bezogen, leere Häuser waren eine Seltenheit und an Mietern für sie war kein Mangel. Nachdem im Allgemeinen gesprochen nun wieder alles beim Alten war, musste es den Leuten umso seltsamer vorkommen, wenn sie auf Erkundigungen hinhören mussten, dass ganze Familien so völlig ausgestorben waren, dass man sich kaum noch an sie erinnern konnte. Niemand kam, der auf das, was sie etwa hinterlassen haben mochten, einen rechtmäßigen Anspruch geltend gemacht hätte. Allerdings war in den meisten Fällen solcher Art das, was sich vorgefunden hatte, längst vergeudet und gestohlen worden. Es hieß, dass alles herrenlose Gut dem König als einzigem Erben verfallen wäre. Wie dem auch sein mag, schien es doch, dass der König darauf zugunsten des Lord Mayors und des Ratskollegiums von London verzichtete, damit es unter die zahlreichen Armen verteilt würde. Denn obwohl die Gelegenheit zur Erleichterung der Lage der Armen während der Pestzeit weit vordringlicher gewesen waren als jetzt, da alles vorüber war, ging es ihnen jetzt doch viel schlechter, da alle Kanäle der allgemeinen Wohltätigkeit versiegten. Die Leute schienen zu glauben, dass sie genug getan hätten und hielten sich zurück, während doch noch manches Elend zu lindern gewesen wäre. Ich hätte erwähnen sollen, dass die Quäker zu jener Zeit einen eigenen Begräbnisplatz besaßen, der auch jetzt noch in Gebrauch ist. Sie hatten auch einen eigenen Leichenkarren in Benutzung und merkwürdigerweise war es jener Salomon-Igel, der, wie ich schon erzählt habe, die Pest als Gericht Gottes vorhersagte und nackt in den Straßen umherrennend die Leute zur Buße aufgerufen hatte, der als eines der ersten Opfer in dem Leichenkarren auf den neuen Begräbnisplatz gefahren wurde. Recht ernst waren die Vorwürfe, die man den Ärzten machte, weil sie während der Pest ihre Kranken im Stich gelassen hätten. Als sie jetzt wieder in der Stadt erschienen, wollte niemand mehr mit ihnen zu tun haben. Man nannte sie Deserteure und häufig wurden Zettel an ihren Türen geheftet, auf denen geschrieben war, hier ist ein Doktor zu vermieten, so dass nicht wenige es für besser hielten, sich einige Zeit nicht zu zeigen oder in eine andere Wohnung zu ziehen, in deren Umgebung man sie nicht kannte. Ebenso war es mit der Geistlichkeit, die vom Volke in Spottgedichten und dergleichen bös mitgenommen wurde. Auf den Kirchtüren fand man oft die Inschrift, hier ist eine Kanzel zu vermieten oder, was fast noch schlimmer war, zu verkaufen. Besonders waren es die Dissenters, die der Geistlichkeit der englischen Kirche vorhielten, dass sie geflohen war und das Volk dann, als es sie am nötigsten gebraucht habe, verlassen hätte. Aber das lässt sich kaum billigen, denn nicht alle Menschen haben die gleiche Zuversicht und den gleichen Mut und die Heilige Schrift befiehlt uns, stets ein mildes und günstiges Urteil abzugeben. Ich versuchte einmal eine Liste von allen Berufen und Beschäftigungen aufzustellen und jene darin zu verzeichnen, die bei Ausübung ihres Amtes oder ihrer Geschäfte gestorben waren, aber für einen Privaten war es ganz unmöglich, dabei zu irgendeiner Sicherheit zu gelangen. Nach meinen Erinnerungen starben 16 Geistliche, 2 Ratsherren, 5 Ärzte, 13 Wundärzte innerhalb der inneren Stadt vor Anfang September. Aber da erst dann die Seuche ihren Höhepunkt erreichte, kann diese Liste kaum vollständig sein. Was das niedere Volk betrifft, so starben 46 Constables und Gemeindevorsteher in den beiden Kirchspielen von Stepney und Whitechapel. Leider konnte ich meine Liste nicht fortsetzen, denn als im September die ganze Wut der Seuche über uns kam, spottete sie aller Aufzeichnungen. Die Menschen starben nicht mehr als Einzelne, sondern in Massen und wurden in Massen eingescharrt. Ohne sie zu zählen, mochten die öffentlichen Sterberegister auch 7 oder 8.000 oder was immer für eine Zahl anführen. Wenn man jene glauben darf, die bessere Gelegenheit hatten als ich, diese Dinge der Wahrheit gemäß zu untersuchen, so starben zu dieser Zeit wöchentlich etwa 20.000 Menschen. Ich selbst will mich lieber an die veröffentlichten Zahlen halten, denn schon 7.000 oder 8.000 Tote wöchentlich sind genug, um zu rechtfertigen, was ich von dem Grauen jener Zeit berichtet habe. Es erfüllt mich mit Genugtuung, sagen zu dürfen, dass ich in keiner Weise übertrieben habe und eher noch unter der Wirklichkeit geblieben bin. Für die Nachwelt sei bezeugt, dass alle bürgerlichen Beamten, die Constables, Gemeindevorsteher, Sheriffs und Kirchenspielbediensteten, in deren Aufgabe es lag, sich der Armen anzunehmen, ihre Pflichten im Allgemeinen so gut wie nur irgendeiner und vielleicht besser erfüllten. Sie waren den meisten Gefahren ausgesetzt, da ihr Werk in den Armvierteln lag, wo die Ansteckung am leichtesten war. Fielen sie selbst der Krankheit zum Opfer, so war ihre Lage höchst bejammernswürdig. Es ist auch nicht anders möglich, als dass eine große Anzahl von ihnen von der Seuche verschlungen wurde. Ich habe noch kein Wort über die Medizinen und Vorbeugungsmitteln gesagt, die man gewöhnlich während jener Zeit gebrauchte. Wenigstens alle jene, die wie ich auf der Straße zu tun hatten. Von den Quacksalbern ist viel darüber geschrieben worden, aber auch das Ärztekollegium veröffentlicht täglich Vorbeugungsmittel, von deren Wirkung es sich überzeugt hatte. Da alle diese Dinge gedruckt vorliegen, brauche ich sie nicht zu wiederholen. Eine Geschichte aber möchte ich doch noch erzählen. Sie betrifft einen Quacksalber, der sich gerühmt hatte, ein Gegenmittel gegen die Pest zu besitzen, das den Träger vor jeder möglichen Ansteckung schütze. Dieser Mann, der doch jedenfalls niemals ausging, ohne etwas von seinem unübertrefflichen Gegenmittel bei sich zu führen, erkrankte an der Seuche und starb binnen 2 oder 3 Tagen. Ich gehöre nicht zu jenen, die einen Widerwillen oder gar Verachtung gegen alle Medizinen haben. Im Gegenteil, habe ich ja schon oft von der Achtung gesprochen, die ich für die Vorschriften meines besonderen Freundes Dr. Heath hatte. Aber ich muss doch gestehen, dass ich selbst nichts gebrauchte als ein stark riechendes Mittel für den Fall, dass mir irgendetwas Ekelhaftes unterkäme oder dass ich in die Nähe einer Leiche oder eines Begräbnisplatzes gelangte. Es herrschte damals ein Streit unter den Gelehrten, der die Leute nicht wenig in Verlegenheit brachte, nämlich in welcher Weise die Wohnung und Sachen, wo die Pest hingekommen war, wieder gereinigt werden möchten. Besonders auch, was man zu tun hätte, um die lange leer gestandenen Häuser bewohnbar zu machen. Eine Unmenge von Räuchermitteln von der oder jener Zusammensetzung wurde von den Ärzten angegeben, die Leute, die sie anwendeten, ein nach meiner Meinung unnützes Geld kosteten. Die ärmeren Leute, die ihre Fenster Tag und Nacht offen stehen ließen und in den Zimmern Schwefel, Pech und Schießpulver verbrannten, hatten mindestens ebenso viel davon. Und diejenigen, von denen ich schon gesprochen habe, die sich auf jede Gefahr hin beeilten, wieder in die Stadt und nach Hause zu kommen, taten wenig oder gar nichts und fuhren dabei doch nicht schlimmer. Im Allgemeinen waren es vornehmlich die ärmeren Klassen, die sich mit der Rückkehr so beeilten, die Reichen folgten viel langsamer. Die Geschäftsleute kamen wohl schnell, aber sie ließen ihre Familien erst im Frühling nachkommen, als man allen Grund zu dem Glauben hatte, dass die Seuche nicht wieder erscheinen würde. Der Hof kehrte bald nach Weihnachten zurück. Der Adel jedoch, der nicht bei Hof angestellt war oder bei der Regierung zu tun hatte, folgte erst später. Merkwürdig war, dass die Pest trotz ihrer Heftigkeit in London und anderen Orten nie auf die Flotte übergriff, obwohl sowohl auf dem Flusse wie auf der Straße zu jener Zeit stark gepresst wurde, um Leute für den Dienst auf der Flotte zu bekommen. Das war allerdings am Anfang des Jahres, als die Seuche kaum begonnen hatte und noch nicht in jene Stadtteile gedrungen war, wo hauptsächlich gepresst zu werden pflegte. Der holländische Krieg, der damals geführt wurde, war durchaus nicht nach dem Geschmack des Volkes und die Seeleute meldeten sich nur mit großem Widerwillen zum Dienst und beklagten sich bitter, wenn sie mit Gewalt dazu gepresst wurden. Aber für viele war es eine wohltätige Gewalt, denn wahrscheinlich wären sie bei dem allgemeinen Unglück der Pest nämlich zugrunde gegangen, während sie so nach Ablauf des Sommerdienstes heil und gesund zurückkehren konnten. Freilich fanden manche unter ihnen ihre Familien im Grabe, worüber sie mit Recht klagen und jammern mochten, aber deshalb konnten sie doch einem Schicksal dankbar sein, das sie selbst, wenn auch gegen ihren Willen, vom Verderben gerettet hatte. Es war in jedem Jahre ein heißer Krieg zwischen uns und den Holländern mit einer sehr großen Schlacht, bei der die Holländer den Kürzeren zogen. Aber auch wir verloren viele Leute und einige Schiffe. Die Pest aber kam, wie gesagt, nicht auf die Flotte, und als diese zurückkam, war auch die Heftigkeit der Pest gebrochen. Ich wäre sehr froh, wenn ich den Bericht dieses schrecklichen Jahres mit einigen Beispielen der Dankbarkeit gegen Gott, unseren Erhalter, abschließen könnte, der uns vom Verderben erlöste. Die Umstände dieser Erlösung von dem furchtbaren Feinde hätten die ganze Nation dazu veranlassen müssen. Nur die Hand Gottes und seine Allmacht konnte sie vollbringen. Die Ansteckung spottete aller Gegenmittel. Der Tod wütete bis in die letzten Winkel. Noch einige Wochen und in der Stadt wäre keine lebende Seele zurückgeblieben. Überall bemächtigte sich die Verzweiflung der Menschen. Angst verdrängte den letzten Rest von Mut und auf allen Gesichtern zeigte sich nur noch die äußerste Hoffnungslosigkeit. Und da, als man wohl sagen konnte, umsonst ist alle menschliche Hilfe, gefiel es Gott, die Wut der Seuche einzudämmen und ihre Bösartigkeit zu lähmen. Es ist unmöglich, die Veränderung in den Zügen der Leute zu beschreiben, als an jenem Donnerstag das wöchentliche Sterberegister erschien. Eine heimliche Freude und Heiterkeit war auf allen Gesichtern zu sehen. Während man früher sich sorgsam auswich, schüttelte man sich jetzt die Hände. In den Straßen öffneten sich die Fenster und die Inwohner fragten einander, wie sie sich befänden und ob sie schon die gute Neuigkeit wüssten, dass die Pest nachgelassen habe. Einige taten verwundert und meinten, was denn für eine gute Neuigkeit. Dann riefen die anderen, die Pest hört auf, die Liste ist schon auf fast 2000 heruntergegangen. Und nun schrien sie alle miteinander, Gott sei Dank, und weinten aus Freude und erklärten, sie hätten noch nichts davon gehört gehabt. Die Seligkeit der Leute war so groß, als wäre das Leben aus dem Grabe zu ihnen zurückgekehrt. Ich könnte eine ganze Reihe der verrücktesten Dinge anführen, die sie im Übermaß ihrer Freude vollführten, wie früher im Übermaß ihrer Verzweiflung. Aber ich will's lieber unterlassen, um den Wert ihres Glückes nicht herabzusetzen. Jetzt war es auf einmal mit allen Befürchtungen zu Ende. Und das zu früh. Denn nun machte es uns nichts mehr aus, einem Mann mit einer weißen Kappe auf dem Kopfe zu begegnen oder mit einem Tuch um den Hals gewickelt oder hinkend wegen der Geschwülze in der Leistengegend, was uns alle noch eine Woche vorher in den äußersten Schrecken versetzt haben würde. Die ganze Straße war jetzt voll dieser armen Geschöpfe, die sich ihrer unerwarteten Erlösung von ganzem Herzen freuten. Ich würde ihnen sehr Unrecht tun, nehme ich nicht an, dass viele unter ihnen aus voller Seele dankbar waren. Bei den meisten mochte es allerdings zu Recht heißen, was von den Kindern Israels gesagt wurde, als sie nach ihrem Durchzug durch das Rote Meer die Ägypter im Wasser versinken sahen. Sie lobten Gott, aber bald vergaßen sie seine Werke. Doch hier will ich Schluss machen, um nicht tadelsüchtig und vielleicht ungerecht gescholten zu werden, wenn ich mich in Erwägung einließe, warum die Undankbarkeit und Schlechtigkeit wieder zu uns zurückkehrte, deren Zeuge ich seitdem oft genug gewesen bin. Daher werde ich die Schilderung dieses unseligen Jahres mit einem schlechten, aber gut gemeinten Vers eigener Mache beschließen, dass ich an das Ende meiner Tagebücher setze, in demselben Jahre, in dem sie geschrieben wurden. Im Jahre 65 hat's die Pest in London gegeben. An 100.000 nahmen sie mit. Doch ich blieb am Leben.
Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast@gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com.